Ich denke, es werden sich schon viele umentscheiden, weil die Impfung dann ja zur Voraussetzung wird, einfach am Leben der Gesellschaft teilzunehmen. Die berufliche Teilhabe, die soziale Teilhabe, das sind hohe Güter. Und ich denke, das wird viele dazu bringen zu sagen, jawohl, ich habe sonst sehr große Hürden, sehr große Probleme am Arbeitsplatz, wenn ich im medizinischen Bereich oder im Kontakt mit Menschen bin. Darf ich unter Umständen meinen Beruf nicht mehr ausüben? Das dürfte schon einen gewissen Druck entfalten.
Mein Name ist Nabil Atassi. Ich bin Arzt und Moderator. Die Corona-Krise hat auch mein Leben verändert. Mitten in der vierten Welle berichtet dieser Podcast weiterhin von den Menschen, die sich in dieser immer noch besonderen Situation für die Betroffenen eingesetzt haben und immer noch einsetzen. Sie erzählen von ihren ganz persönlichen Eindrücken und worauf es jetzt ankommt. Und damit herzlich willkommen zu diesem Podcast.
Covid-19. Was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Der SWR1 Podcast mit Dr. Nabil Atassi.
Ministerpräsident Kretschmann ist dafür, noch Gesundheitsminister Spahn ist dagegen. Die Diskussion um eine allgemeine Corona-Impfpflicht, die hat Fahrt aufgenommen. Und bei mir ist Dr. Wolfgang Miller. Er ist Präsident der Landesärztekammer Baden-Württemberg und vertritt damit beruflichen Belange von über 70.000 Ärztinnen und Ärzten im Land. Also einer, der weiß, was die Mediziner im Land bewegt. Und im Augenblick ist das leider wieder Corona und die vierte Welle. Die Intensivstationen sind voll und an regionalen Hotspots im Land sind inzwischen rund 50% der Patienten auf Intensivstationen schwer an Covid-19 erkrankt. Mit den Impfungen läuft es auch schleppend. Nur circa 63% der Menschen hier im Land sind vollständig geimpft. Und diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, wollen das Umfragen zufolge auch weiterhin nicht tun. Da wird der Ruf nach einer Impfpflicht also immer lauter. Und genau darüber wollen wir sprechen mit Dr. Miller. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Morgen, Herr Tassi.
Wie geht's Ihnen?
Ja, danke. Es sind spannende Zeiten, aber ich bin zuversichtlich mit unseren 70.000 Ärztinnen und Ärzten im Land, dass wir unserem Mann, unsere Frau stehen können.
Sie sind ja als Präsident der Landesärztekammer Baden-Württemberg so ein bisschen auch der Repräsentant dieser 70.000 Ärztinnen und Ärzte. Viele von denen haben gerade eine schwierige Zeit. Wie sieht da Ihr Alltag jetzt zurzeit so aus?
Ja, ich bin ja selber in der Praxis jeden Tag, morgens um 7:30, da fange ich an in Echterdingen in meiner Unfallpraxis und gehe dann manchmal schon ziemlich bald in die Kammer nach Degerloch. Und dann geht es ums Kommunizieren. Die Kolleginnen und Kollegen, die wenden sich an uns, die haben Sorgen. Da kommen manchmal auch aus sehr, sehr empörte Schreiben. Natürlich, das bildet das ganze Spektrum ab, das wir erleben draußen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir ganz viele Besprechungen auf der Sachebene, dann auch auf der politischen Ebene mit dem Minister Lucha zusammen, jetzt wieder wöchentlich, ein Showfix mit anderen Verantwortlichen im Gesundheitswesen zusammen, mit der Krankenhausgesellschaft, mit der Kassenärztlichen Vereinigung, den Apothekern, den Zahnärzten, wer eben gerade gefragt ist.
Also eine Menge Sitzungen zu absolvieren. Sie haben es gerade gesagt, Sie treffen sich regelmäßig mit Minister Lucha und auch mit dem Ministerpräsidenten, mit Winfried Kretschmann. Was wird da gesprochen jetzt zurzeit?
Ja, jetzt gerade am Montag hat der Ministerpräsident tatsächlich recht kurzfristig eingeladen. Und zwar ihm wichtig, dass wir, also in dem Fall die Kassenärztliche Vereinigung und die Ärztekammer, Praktiker mitbringen. Ärztinnen und Ärzte von der Front, Pandemiebeauftragte der Kassenärztlichen Vereinigung, unsere Ärzteschaftsvorsitzenden im kleinen Kreis. Und er wollte einfach wissen, wie sieht's denn im Land aus? Er bekommt den Druck auf politischer Ebene und hat sich da ein Bild gemacht. Es war ein sehr gutes Gespräch. Er hat dann Wünsche, Anregungen mitgenommen, hat natürlich auch kommuniziert, dass nicht nur, dass das natürlich eine große Wertschätzung ist, das hilft schon für die tägliche Arbeit.
Daraufhin hat er sich ja für die allgemeine Impfpflicht ausgesprochen, auch in großer Runde zusammen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten, mit Markus Söder. Was erzählen die denn, die Ärztinnen und Ärzte von der Front, die jetzt auch mal beim Ministerpräsidenten vorsprechen durften?
Ja, die wünschen sich im Grunde genommen, dass mehr Menschen sich impfen lassen. Impfpflicht ist eine hohe Hürde. Ich hätte noch vor 3 Wochen gesagt, das brauchen wir nicht. Wissen Sie, das ist ein sehr starker Einschnitt, gerade für uns. Die Ärztinnen und Ärzte zwingen niemanden zu irgendwas. Wir Wir klären auf, wir reden, wir weisen auf die Folgen hin, wir versuchen zu motivieren. Das machen wir jeden Tag ganz individuell, 1:1 mit den Patientinnen und Patienten. Aber wir zwingen niemanden zu einer Behandlung oder zu einer Vorsorgemaßnahme. Das ist eine sehr hohe Hürde. Also wie gesagt, vor wenigen Wochen noch war das relativ klar. Wir haben in unserer Vertreterversammlung der Landesärztekammer das diskutiert und wir würden das für uns, denke ich, klar annehmen. Die allermeisten sind geimpft, aber wir haben eine gewisse Hemmung, das vom anderen jetzt verpflichtend zu erwarten.
Das ist ja ein gutes Thema, da sind wir ja eigentlich schon mittendrin jetzt in der Impfpflichtdiskussion. Die hat diese Woche stark Fahrt aufgenommen und da gibt's ja einige rechtliche Bedenken auch. Da hat zum Beispiel Michael Theurer, der ist immerhin der baden-württembergische Landeschef der FDP und jetzt auch in den Koalitionsverhandlungen mit drin gewesen, der hat rechtliche Bedenken angemeldet, Impfpflicht sei nicht verfassungskonform und das Verfassungsgericht würde sie auch nicht zulassen, solange mildere Mittel nicht ausgeschöpft sind. Sind die schon ausgeschöpft aus Ärztesicht?
Ja, ich denke, genau um den Begriff geht's, um das mildere Mittel. Ich bin jetzt kein Verfassungsexperte. Ich habe Ihnen das dargestellt, wie wir eigentlich fühlen. Mhm. Aber wir sind heute an der Situation, in der Lage, dass wir sehen absolut sicher, selbst wenn wir getriggert durch die südafrikanische Variante, wie auch immer, jetzt einen harten Lockdown ausrufen würden, dann würden die Infektionen ja 2 bis 3 Wochen zunehmen. Auf jeden Fall würden die stationären Aufnahmen zunehmen. Die Menschen, die wir auf der Intensivstation behandeln müssen, die sind jetzt schon infiziert.
Können wir im Prinzip gar nicht mehr verhindern. In 2 bis 3 Wochen Richtung Weihnachten werden die Intensivstationen noch voller sein. Klar. Das steht fest.
Klar, das ist absolut sicher. Das haben wir mittlerweile gelernt. Also so viel versteht auch derjenige, der jetzt nicht ein erfahrener Epidemiologe ist. Und jetzt sind wir in der Situation, dass es nicht nur um diejenigen geht, die selber aus freien Stücken sagen, ich nehme das Risiko der Krankheit für mich in Kauf. Das möge jedem zugestanden sein, sondern es geht um die vielen anderen. Es geht um die Gesellschaft. Es geht darum, dass Tumorerkrankungen, dass Notfälle nicht mehr so behandelt werden können, wie das unser Anspruch ist, wie sich das gehört. Und warum? Deswegen, weil wir zu viele Menschen in manchen Krankenhäusern, 50% oder darüber, zu viele Covid-Erkrankte auf den Intensivstationen haben und die anderen dann warten müssen. Und ich meine, da kippt das Ganze. Und da müssen wir sagen, nein, es geht jetzt nicht mehr nur um die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen. Wir müssen es insgesamt betrachten. Und ich meine auch, dass eine Impfpflicht für Erwachsene verhältnismäßig sein könnte.
Sind wir jetzt sehr viele Dinge durchgegangen. Ich sehe jetzt eine gewisse Tendenz schon bei Ihnen, auch in Richtung Impfpflicht. Aber es gibt ja wirklich einiges, was dagegen spricht. Sie hatten jetzt erwähnt, die Intensivstationen sind voll. Dadurch können andere Patienten nicht so behandelt werden, wie es eigentlich sein müsste. Operationen müssen verschoben werden. Das ist eine Situation, die hatten wir vor einem Jahr ähnlich. Jetzt haben die Virologen, Epidemiologen vor dieser fulminanten vierten Welle gewarnt. Das schon im Sommer. Jetzt sind wir irgendwie überrascht, haben die gleiche Situation wieder. Haben wir jetzt nicht eigentlich auch ein bisschen ein Organisationsverschulden hier, dass wir jetzt wieder an der gleichen Stelle stehen? Und kriegen wir das, und das wäre jetzt die nächste Frage schon, mit einer Impfpflicht dann jetzt noch gelöst?
Eine Impfpflicht, die wir heute einführen, die wird uns in der vierten Welle nicht mehr wesentlich helfen. Das meine ich. Gut, ich habe ein bisschen Hoffnung, dass der eine oder andere, der sich noch unsicher ist, der immer noch Bedenken hat, dass es für den vielleicht sogar eine gewisse Erleichterung wäre, wenn wir die Impfpflicht haben, das verpflichtende Impfen, dass er sagt, gut, okay, jetzt haben wir doch schon fast ein Jahr Erfahrung damit und dann mache ich es eben. Ich meine schon, ich weiß auch, dass es viele gibt, die nicht einverstanden sind, aber ein bisschen was würde mir davon versprechen.
Aber nochmal, ist eine Impfpflicht gerechtfertigt in einer Situation, in der wir im Prinzip ja vorausahnen konnten, dass es so kommen würde, wie es jetzt kam. Aber vor 6 Wochen haben wir noch Weihnachtsmärkte geplant und waren im Prinzip völlig sorgenfrei unterwegs. Da ist doch eine Impfpflicht, muss doch für die Menschen dann eigentlich so eine Art, ja, fast schon Ironie drinstecken, dass man jetzt plötzlich sagt, jetzt müssen sie sich impfen lassen, obwohl vor 6 Wochen noch so getan wurde, als wäre nichts, die Warnungen aber schon da waren.
Ja, wir sind jetzt alle nicht, Gott sei Dank, nicht erfahren mit Pandemien. Und Sie haben recht. Ich meine, Die Epidemiologen, die haben gewarnt im Frühjahr und im Sommer schon, haben gesagt, wenn sich nicht genügend Menschen impfen lassen, dann kommen wir in eine schwierige Situation im Herbst. Jetzt überlegen wir, im Juli, Anfang August hatten wir praktisch keine Infektionen. Wir hatten die Delta-Variante weit, weit verbreitet. Die Menschen, jeder konnte irgendwie seinen Urlaub machen. Mitte August hat es dann so ein bisschen angezogen. Wir gucken jeden Tag den Lagebericht des Landesgesundheitsamts an. Und dann kam das Ferienende. Die vorhergesagte Katastrophe ist da glatt und sauber ausgeblieben. Am 15. September, habe das nochmal nachvollzogen, da war die Inzidenz 91,206 Intensivbetten. Und einen Monat später, am 15. Oktober, Inzidenz 93,180 Intensivbetten. Das nennt man Seitwärtsbewegung. Da hat sich nichts getan. Die Katastrophe ist tatsächlich ausgeblieben. In der zweiten Oktoberhälfte ging es dann ein bisschen in die Höhe. In dieser Situation eine Impfpflicht jetzt zu propagieren, ist schon sehr schwierig. Das können Sie den Menschen nicht erklären, das können Sie auch den Kolleginnen und Kollegen nicht erklären.
War ja auch nie die Rede von, ist ja jetzt die Rede von. Auf den Intensivstationen, da sagen Sie zu der Zeit, September, Anfang Oktober, noch keine große Auslastung. Jetzt wird die Auslastung größer. Man hätte es voraussehen können. Da ist nämlich die Frage, wer hat da geschlafen? War es die Politik? Hätten die Ärzte da vielleicht auch in den Diskurs mehr eingreifen müssen? Hätten die Virologen, die Virologinnen, die Epidemiologen, hätten die vielleicht ein bisschen lauter schreien müssen im Sommer?
Ich meine nicht, dass jemand geschlafen hat. Also ich kann es nicht erkennen. Alle, die, soweit ich es beurteilen kann, die damit befasst sind, die Verantwortung haben, haben sich das sehr genau und sehr, sehr sorgfältig angeguckt, jeden Tag. Und da ist das Prinzip Hoffnung. Wir hatten ja auch zu diesem Zeitpunkt schon viele Menschen geimpft. Wir haben da Mitte Oktober 66% einmal geimpft, 64% vollständig, 5% genesen, 70% ganz ordentlich. Dann kommen noch ungefähr 10% Kinder dazu. Dann haben wir 80%. Das fühlt sich erstmal gut an. Dann denkt man, ja, das passt, wir schaffen das. Das war die Situation.
Im Augenblick ist es ja so, stehen wir noch nicht so gut da in Baden-Württemberg. 63%, damit sind wir auch im Bundesdurchschnitt relativ weit hinten. Da kommt nur noch Thüringen und Sachsen dahinter, glaube ich. Das ist ja erstmal eine Geschichte, wo man gesagt hat, man will eigentlich keine Impfpflicht haben. Ist das aus ärztlicher Sicht so gewesen mit den guten Argumenten? Das war ja immer das Argument gewesen gegen die Impfpflicht. Wir wollen es mit guten Argumenten, wissenschaftlichen Fakten versuchen. Ist das jetzt gescheitert mit den guten Argumenten?
Ich meine nicht, dass es gescheitert ist. Die Fronten sind halt verhärtet. Sie haben das vorher gesagt. Viele haben für sich entschieden, nein, ich möchte mich nicht impfen lassen. Aus überwiegend irrationalen Gründen. Es sind jetzt auch nicht mehr die Hochaltrigen. Das hat gut geklappt. Die sind auch geboostert. Die Empfehlung war da im September. Die Pflegeheime, die Wohngemeinschaften, die waren relativ schnell durch. Es sind die Menschen, die mitten im Leben stehen, die jetzt eben auch als überwiegend Ungeimpfte die Intensivstationen brauchen. Es sind die, die sich dagegen wehren und sich dagegen sperren und das ist die Ursache. Also über die Ursache brauchen wir, über die Diagnose brauchen wir an der Stelle nicht mehr zu diskutieren.
Doch ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle, nämlich auch so medizinethisch darüber mal kurz nachzudenken, auch aus ärztlicher Sicht. Wenn man jetzt eine Impfpflicht einführt, dann muss man sie ja auch durchsetzen in irgendeiner Form. Können Sie sich vorstellen, dass Ärzte polizeilich fixierte Patienten, die unimpfwillig sind, dann zwangsweise impfen?
Das ist natürlich eine völlig absurde Vorstellung. Das wird natürlich nie geschehen. Also so kann das ja auch nicht gehen. Wir werden das kontrollieren im öffentlichen Raum. Es wird dann Reglements geben, Zugangsbeschränkungen. Es wird sicherlich keine körperliche Gewalt angewendet. So ist es auch nicht gedacht. Das machen sie ja auch nicht. Wir kennen das von der Verpflichtung zur Masernimpfung. Ich habe noch nie gesehen, dass einer den Arm eines Kindes festgehalten hätte, um das Kind jetzt gegen Masern zu impfen. Das ist eine absurde Vorstellung. Das ist auch nicht zielführend, solche Vorstellungen. Aber wir haben jetzt gerade damit ja nun wirklich gute Erfahrungen. Und wenn Sie sagen, wir wollen das nicht in unseren Einrichtungen, in dem Fall jetzt in den Schulen, in den Kindertageseinrichtungen, dann erzeugt es schon einen Druck. Und so muss das funktionieren.
Also die Menschen, die nicht sich impfen lassen wollen, die werden auch nicht dazu gezwungen werden, schon gar nicht mit körperlicher Gewalt. Da haben wir gerade das ausgeschlossen. Das war jetzt auch ein Szenario, das wir jetzt einfach mal so gezeichnet haben. Aber führt das nicht dazu, wenn sich Menschen ohnehin nicht impfen lassen wollen, dass wir im Prinzip nicht mehr Leute impfen? Vielleicht werden sich einige umentscheiden. Sie haben es da vorhin schon erwähnt. Aber dann gibt es ja auch diejenigen, die werden sich nicht umentscheiden. Dann führt das ja nur dazu, dass wir vielleicht mehr gefälschte Impfausweise haben.
Ich denke, es werden sich schon viele umentscheiden, weil die Impfung dann ja zur Voraussetzung wird, einfach am Leben der Gesellschaft teilzunehmen. Die berufliche Teilhabe, die soziale Teilhabe, das sind hohe Güter. Und ich denke, das wird viele dazu bringen zu sagen, jawohl, ich habe sonst sehr große Hürden, sehr große Probleme am Arbeitsplatz, wenn ich im medizinischen Bereich oder im Kontakt mit Menschen bin. Darf ich unter Umständen meinen Beruf nicht mehr ausüben? Das dürfte schon einen gewissen Druck entfalten.
Jetzt mal zur praktischen Seite, wenn man jetzt den Druck etwas höher setzt, also angenommen, wir kriegen eine Impfpflicht und müssen jetzt also wirklich dann auch nochmal ganz, ganz viele, das sind immerhin über 35% noch, impfen. Also ein Drittel der Bevölkerung, die noch nicht vollständig geimpft sind, müssen wir impfen. Wir kriegen es ja jetzt schon kaum hin, organisatorisch. Was müssten wir denn da tun aus Ihrer Sicht? Sie hören ja jeden Tag, was die Kolleginnen und Kollegen Ihnen erzählen, und die kommen ja kaum hinterher.
Das Problem, dass wir nicht hinterherkommen, das hat nun tatsächlich viele Gründe. Das ist hauptsächlich ein organisatorisches Problem, und da sind viele Dinge ungut zusammengekommen. Wir waren davon ausgegangen, die Auffrischimpfungen kommen der Reihe nach 6 Monaten, so wie die Menschen im Frühsommer geimpft wurden, der Reihe nach. Völlig entspannt. Ich sag mal, kein Problem, das zu leisten, auch in den Praxen. Dann wurde ja Anfang September noch gesagt, ja, zunächst die Hochaltrigen, die vulnerablen Gruppen, da sind wir relativ gut vorangekommen. Dann wurde die Grenze ja auf 60 gesetzt und bald drauf wurde sie außer Kraft gesetzt. Also sollen alle, man hat gemerkt, die Pandemie, die breitet sich aus, wäre vielleicht geschickt, ein paar mehr wären geboostert, so, alle auf einmal. Gleichzeitig ist die Altersgrenze und gleichzeitig ist die Zeitgrenze eingerissen worden, die uns dieses Impfen der Reihe nach ja ermöglicht hätte, oder das hätte sich automatisch ergeben. Also nicht nach 6 Monaten, nach 5, vielleicht auch schon früher, da ist ein enormer Druck. Das ist ein Punkt mit der Impfstoffbestellung. Das muss dringend geändert werden. Stellen Sie sich vor, ein lebenswichtiges Medikament wäre in der Apotheke erst nach 10 Tagen verfügbar. Das ginge nicht.
Das sind ja alles organisatorische Probleme, die Sie da beschreiben. Die gehen ja mit der Impfpflicht nicht weg. Die sind ja immer noch da. Ja. Also was bringt uns dann die Impfpflicht? Also
das sind organisatorische Probleme, die, meine ich, lösbar sind und schnell lösbar sind, wie ich an den Impfstoff rankomme. Aber das Nächste, die Diskussion, es war nur das Erste. Das Nächste, die Diskussion mit BioNTech und Moderna, mit diesen beiden Impfstoffen. Ja, wir haben uns darauf eingestellt, die Praxen haben sehr, sehr viele Termine ausgemacht bis Ende des Jahres und darüber hinaus und das eingeplant. Die Menschen sind überwiegend 2-mal mit dem Impfstoff von BioNTech geimpft, haben gute Erfahrungen, deutscher Hersteller, super Sache. Da geht die Aufklärung relativ schnell. Und jetzt wird gesagt, ja, funktioniert nicht, moderner anderer Impfstoff. Jetzt bin ich der vollen Überzeugung, dass der sehr gut ist, gleich gut. Manche Studien sagen, dass die Antikörpertiter sogar noch ein bisschen länger hoch sind. Aber die Verunsicherung ist enorm. In der einen Woche sagen wir, Impfstoff ist da bis zum Abwinken, kein Problem. Wir planen das ein. In der nächsten Woche sagt man, jetzt wird es doch wieder knapp. Die Diskussion, dann geht es wieder los mit den 12-seitigen Aufklärungsbögen und das kommt noch dazu.
Das ist natürlich ein Kommunikationsproblem. Also da müsste man ja eigentlich den Minister Spahn beziehungsweise seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin von der SPD jetzt mal adressieren und sagen, zieht doch vielleicht eure Informationspolitik mal so klar, dass wir nicht jede Woche andere Informationen haben, beziehungsweise vielleicht auch mal überlegen, welche Auswirkungen diese Informationen dann haben. Mal eine ganz andere Frage. ist es nicht jetzt auch ein bisschen vereinfacht, wenn wir sagen, wir führen jetzt eine Impfpflicht ein und überwinden dadurch die Pandemie? Wir wissen ja gar nicht, ob man durch Impfen die Pandemie überhaupt vollständig überwinden kann, beziehungsweise wir wissen eigentlich, dass man es durch Impfen nicht vollständig überwinden kann, denn der Langzeitschutz jetzt auch der sehr guten mRNA-Impfstoffe, der ist ja trotzdem ernüchternd jetzt auch gewesen. Da gab es ja Daten aus Schweden, es gibt jetzt noch weitere Daten, die das bestätigen. Selbst BioNTech selber hat das schon publiziert. Man sagt, die nach 6 Monaten lässt die Wirkung doch erheblich nach. Sollten wir das den Leuten wirklich so erzählen, dass es eine Impfpflicht besser macht?
Wir werden das Virus nicht aus der Welt bekommen. Wir müssen aber die Ausbreitung, die Pandemie, die ist ja auf dem Niveau halten, das uns nicht überfordert. Und ich bin sicher, dass das mit der Impfpflicht, also mit oder ohne Verpflichtung, mit einer höheren Impfrate klappen wird. Das lässt sich auch, das sagen die Epidemiologen auch. Da bin ich relativ sicher, auf die Länge, auf die Monate, auf das nächste Jahr gesehen.
Wenn man jetzt das mal aus rechtlicher Sicht auch betrachtet, da ist ja eine Impfpflicht so eine Frage der Abwägung. Da muss sich der Gesetzgeber überlegen, darf ich die Rechte derjenigen, die geimpft werden müssen, darf ich da eingreifen oder überwiegt da die Schutzpflicht gegenüber der Gesamtheit? Das hatten wir vorhin schon mal angesprochen. Da ist jetzt die Frage für Sie aus ärztlicher Sicht. Sie müssen sich ja als Arzt jeden Tag mit solchen Fragen auseinandersetzen. Sie sind jetzt in der Praxis Unfallchirurg, da müssen Sie Leute operieren. Das ist ja im Prinzip rechtlich gesehen Körperverletzung, Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Wie würden Sie das einschätzen? Was steht da weiter oben? Schutz der Gesamtheit oder Unversehrtheit des Einzelnen? Welches Recht ist größer? Aus ärztlicher Sicht jetzt, moralisch vielleicht für Sie auch mal gesehen. Einfach eine Einschätzung. Ist klar, dass Sie kein Jurist sind.
Ich meine, dass in dem Fall, in der Abwägung, schon der Schutz der Gemeinschaft höher einzustufen ist. Einfach deswegen, weil wir wissen, dass die Impfung, ich sag mal, kein Problem ist. Die Risiken, die sind minimal. Wissen Sie, auch dieses Gerede, dass die jungen Frauen keine Kinder mehr bekommen können, das war ja so ein Hype Anfang des Jahres. Da redet keiner mehr drüber. Es sind Tausende, weltweit wahrscheinlich Millionen von gesunden Kindern geboren worden, von Müttern, die in der Schwangerschaft oder vorher geimpft worden sind. Viele wussten das gar nicht. Da passiert einfach nichts. Die Impfung ist zumutbar.
Das sind klassische Impfmythen, inzwischen klassisch geworden, die zwar wissenschaftlich gut ausgeräumt wurden, aber leider immer noch sehr, sehr stark in den Köpfen der Menschen kursieren. Ja. Kann man das aus ärztlicher Sicht irgendwie aufklären? Also ist da vielleicht auch in die Ärzte so ein bisschen Vertrauen verloren gegangen oder ist das Vertrauen eigentlich in die Politik verloren gegangen? Aber so ein bisschen Vertrauen verloren gegangen, muss man zugeben. Ist ja.
Ja, ich denke, es ist Vertrauen in die Politik verloren gegangen. Es war sicher ein Kommunikationsproblem. Das würde ich mir deutlich besser wünschen. Ich meine, ein weiteres Beispiel, das so nur ganz am Rande, da haben wir das Infektionsschutzgesetz mit verschiedenen Ausführungsbestimmungen, das war noch nicht eine Woche alt, als unser Landesministerium bestimmte Teile bezüglich der Testung außer Kraft setzen musste. Das war dann relativ schnell abgeräumt innerhalb eines halben Tags. Mhm. Aber das sind natürlich Dinge, das in diese wirklich schwierige Situation hinein, das macht das Ganze unnötig schwieriger.
Mhm. Unnötig schwierig ist auch die aktuelle Impfkampagne. Was hören Sie von den Kolleginnen und Kollegen aus dem Land so ganz konkret? Warum gibt es so große Probleme mit dieser aktuellen Impfkampagne? Sie haben es vorhin schon sehr ausführlich angesprochen. Da sind viele organisatorische Probleme, Bestellung der Impfung, dann Kommunikationsprobleme seitens der Politik. Immer wieder andere Informationen, undurchdachte Veröffentlichungen seitens der Politik. Aber wie sieht es in den Praxen aus? Wie sieht es da jetzt aus? Wir sehen ja in der Öffentlichkeit im Prinzip nur die langen Schlangen auf den Rathausmärkten dieses Landes, wo man eben die Impfstationen häufig provisorisch und nur für kurze Zeit eingerichtet hat und wo die Leute 3-4 Stunden warten müssen.
Ja, in der Tat sehen wir das in den Medien. Das sind die Bilder. Sie sehen nicht die Bilder aus den Praxen, das würde ja auch nicht gehen, wo das gut funktioniert. Immer noch wird der ganz überwiegende Teil der Impfungen ja in den Praxen durchgeführt. Und das läuft relativ geordnet ab. Es ist ja im Grunde genommen auch eine schöne Sache. Wissen Sie, die Kranken, da haben sie ein Problem, das müssen sie bearbeiten, da gibt es vielleicht eine ungewisse Lösung. Im Grunde genommen ist ein Mensch, ist ja kein Patient, der sich impfen lässt, eine schöne Sache. Die Menschen, die sind auch dankbar, die kommen. Da haben sie jetzt mal von diesem bürokratischen Aufklärungsbogen abgesehen. Ja. Da haben sie keine Hürden zu überwinden. Das ist ein bisschen ein verzerrtes Bild in der Öffentlichkeit. Ich sehe die Meldung. Ich sehe auch im Bekanntenkreis die Menschen, die sagen, ich kriege da keinen Termin. Ich sage, es entwickelt sich gerade so ein wirklich, wirklich hoffnungsvolles, vielfältiges Bild. Der Hausarzt, der impft im Bürgerhaus, das wird unbürokratisch von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Ja. Die Kreise, die Gemeinden haben die Zusage des Landes, dass da, wo Aufwendungen entstehen, dass das unterstützt wird. Wir haben die Organisation, das Rote Kreuz, die Malteser, die wirklich anpacken. Wir haben Ärztinnen und Ärzte, wir haben bei der Landesärztekammer von denen, die jetzt nicht im Regelbetrieb arbeiten, 5.000, die wir sofort kurzfristig aktivieren können.
Was funktioniert denn da besser? Muss man das kanalisieren? Also mit anderen Worten, brauchen wir die Impfzentren jetzt zurück, auch im Hinblick auf eine eventuelle Impfpflicht? Brauchen wir die Impfzentren zurück oder ist dieses gesammelte Engagement der einzelnen Kollegen, die ja zweifelsohne sehr engagiert sind, ist das die Lösung
aus Ihrer Sicht? Ich meine, wir brauchen die niederschwelligen Angebote, wie wir sagen. Wir brauchen natürlich die mobilen Impfteams, wir brauchen die Impfbusse. Wir brauchen das aber schnell und wir sehen, dass wir das dezentral mit diesen Lösungen und mit den Ärztinnen und Ärzten in den Praxen schneller hinbekommen. Wissen Sie, die Impfzentren haben einen super Job gemacht, aber wir brauchen jetzt nicht die Messehallen, die lazarettähnlich aufgebaut werden und wir brauchen keinen Sicherheitsdienst, der auf den Tresor mit dem Impfstoff aufpasst. Das war alles hoch sinnvoll, aber das hilft uns, glaube ich, jetzt nicht.
Also klares Bekenntnis gegen Impfzentren, lieber dezentral impfen. Da ist jetzt aber die Frage, wo sind denn die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die das machen sollen? Sie hören das doch. Da wird man immer wieder mit Mangel konfrontiert und es gibt ja auch noch andere Erkrankungen, die Ärztinnen und Ärzte in diesem Land behandeln müssen.
Ja, klar.
Krebs zum Beispiel.
Ja, klar, natürlich. Krebs sind die besonders schlimmen Diagnosen, aber das ist ein gutes Thema. Wir haben noch nicht gesprochen über die Jahreszeit. Wir haben jetzt Herbst, wir haben eben die Infektwellen. Wir hatten jetzt am Mittwoch 10.000 positive Tests, das wissen wir, in Baden-Württemberg. Wir hatten aber 30.000 eben negative Tests. Das heißt, es waren alles Menschen mit Erkältungssymptomen, die was anderes hatten, die versorgt worden müssen, die genauso Arbeit machen. Das war im Sommer auch ganz anders.
Was denn mit der Influenza? Über die wird gar nicht mehr gesprochen.
Die läuft wie in den anderen Jahren auch. Da hatten wir ja einen gewissen Teil, vor allem der Älteren, die sich impfen lassen. Das spielt auch deswegen keine so große Rolle, weil wir ja doch zurückhaltend sind mit ungeschützten Kontakt mit anderen Menschen, weil wir die Masken tragen. Gott sei Dank spielt das in dieser Saison, in der letzten Saison auch und in dieser Saison jetzt nicht die ganz große Rolle.
Mal eine andere Frage und vielleicht abschließend, das ist ja eine ganz komplexe Gesamtsituation. Welchen Einfluss können Sie da als Landesärztekammer jetzt auch ausüben auf die Durchführung der Impfung? Wie können Sie die Kollegen vor Ort unterstützen? Was ist da jetzt eigentlich gerade so Ihre Spezialaufgabe jetzt im Laufe dieser Pandemie, die ja auch schon eine Weile geht? Also man hat sich ja wahrscheinlich als Kammer auch schon ein bisschen eingespielt in dieser Pandemie.
Ja klar. Also das ist einerseits die Kommunikation, dass wir schnell die Informationen weitergeben. Das ist, dass wir uns einsetzen für die Interessen der Beschäftigten im Gesundheitswesen, wenn eine unsinnige Verordnung kommt, dass die eben unter Umständen korrigiert wird. Bei uns in Baden-Württemberg läuft es natürlich insofern gut, als der Minister uns fragt, die Verantwortlichen auch vor so eine Verordnung dann erlassen wird. Das haben wir oft erlebt, da wird nochmal telefoniert, da wird vielleicht nochmal was korrigiert. Das ist das eine, was wir machen können. Und dann natürlich das Angebot, und das geschieht auch, dass wir Kolleginnen und Kollegen vermitteln können. Wir sind so ein bisschen der Umschlagplatz und denke ich, haben uns da, wie Sie sagen, auch schon ganz gut reingefunden in diese Rolle.
Mhm. Winfried Kretschmann hat sich nach ihrem letzten Jourfix für die Impfpflicht ausgesprochen. Gibt es denn in der Landesregierung auch Stimmen dagegen?
Ich überblicke jetzt nicht genau die Landesregierung. Ich meine, dass es sicher den einen oder anderen Abgeordneten gibt, der das kritisch sieht, der auch Bedenken hat. Ich meine aber, dass die Abgeordneten, die sich schon mit der Thematik befassen, dass die hinter der Impfpflicht stehen würden. Das meine ich. Wenn Sie das vernünftig anschauen, dann wird es in die Richtung gehen.
Was werden Sie denn dem Ministerpräsidenten und dem Sozialminister im nächsten Jourfix am kommenden Woche dann berichten?
Wir werden berichten, dass wir jetzt über diese Impfaktionswoche, die wir gerade haben, hinaus ganz viele Aktivitäten gestartet haben, dass die eben aufgrund der organisatorischen Hemmnisse unter Umständen erst in 1 bis 2 Wochen dann durchschlagen. Wir werden wieder bitten um kommunikative Unterstützung. Wissen Sie, machen Sie einen Fernsehspot, in dem den Leuten mal klar gemacht wird, Moderna ist okay. Natürlich wieder schwierig vom Wettbewerb her, wie auch immer. Das sind Dinge, die kommuniziert werden müssen und darum würden wir bitten.
Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg, Dr. Wolfgang Miller, Präsident der Landesärztekammer Baden-Württemberg. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Danke Ihnen, Herr Atassi.
Covid-19. Was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Dr. Nabil Atassi in einem Podcast von SWR1.